NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mit Andreas Kuhnt. Guten Abend. Heute geht es um unsere Ohren, unser Hören. Das ist wichtig, ganz klar. Aber immer mehr Menschen sind schwerhörig und dagegen kann man eine Menge tun. Unser Thema heute hier auf NDR 1 Niedersachsen. Hören in Niedersachsen. Ob Sie an den Radios sitzen, am Herd stehen oder auf der Couch liegen, eines haben Sie momentan alle gemein. Sie hören erfreulicherweise uns, nämlich NDR 1 Niedersachsen. Aber das wissen Sie ja. Das klingt irgendwie auch selbstverständlich und ist es doch nicht. In unserer heutigen Sendung steht dieser oft unterschätzte Sinn des Hörens im Mittelpunkt. Das Thema Hören ist nämlich viel facettenreicher, als man gemeinhin so annehmen möchte. Das Ohr sendet uns unentwegt Informationen, ob wir nun wollen oder auch nicht. Der Mensch kann die Augen schließen, aber nicht die Ohren. Er hört immer, sogar im Schlaf. Das fängt schon vor der Geburt an, wenn das ungeborene Baby den mütterlichen Herzschlag vernimmt und durch seine Regelmäßigkeit Geborgenheit empfindet. Kein Wunder also, dass uns diverse Sprichwörter ums Hören und die Ohren durch das ganze Leben begleiten. Ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen so war, als Sie Schüler waren. Ich musste mir von der Lehrerseite immer die Drohung »Ich zieh dir gleich die Ohren lang« anhören. Klar, dass ich mir das natürlich hinter die Ohren geschrieben habe, denn ich wusste ja, wer nicht hören will, muss fühlen. Die Reihe lässt sich nach Belieben fortsetzen. Manche stellen die Ohren auf Durchzug oder hauen sich aufs Ohr, andere hören die Stecknadel fallen oder lassen nichts von sich hören und so weiter und so fort. Jemand, der vermutlich alle Zitate und Redewendungen zu diesem Thema schon mal vernommen hat, ist Martin Kind, Hörgeräteunternehmer aus Großburg-Wedel bei Hannover. Herr Kind, stecken Sie eigentlich gerne bis über beide Ohren in Arbeit?
Erstmal, beide Ohren haben eine deutliche Funktion. Und ich arbeite gern. Es motiviert, es macht Spaß. Und ja, es hält auch jung.
Sie sind als junger Mann in den Hörgerätemarkt eingestiegen. Es gibt ja auch andere interessante Märkte. Was hat Sie denn damals veranlasst, nun ausgerechnet Hörgeräteunternehmer zu werden?
Die Erkenntnis war, dass der Hörgerätemarkt ein Wachstumsmarkt sein wird. Das hat sich dann insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren noch bestätigt.
Das heißt, der Markt ist am Wachsen. Woran liegt das? Sind die Geräte mittlerweile so, dass sie entweder noch besonders technisch ausgereift sind, vielleicht auch kleiner geworden sind, damit die Menschen nicht mehr diese Vorbehalte haben, die Dinger zu tragen?
Ja, dann kurzer Rückblick. Als ich angefangen habe, gab es noch Taschengeräte. Das kennt heute gar keiner mehr. Dann gab es die ersten Analog-HDO-Geräte. Das waren solche Oschis, anders kann man es gar nicht beschreiben. Wenn die hinter dem Ohr hingen und andere Schwörige das gesehen haben, war ich sicher, dass die sich mit dem Thema Hörgerät aktuell nicht wirklich beschäftigen. Was ich damit andeuten will, das war der Beginn einer Entwicklung, aber mit wenig Attraktivität technisch als eben auch kosmetisch. Heute haben wir eine ganz neue Situation. Die Digitaltechnik war die eigentliche Revolution. Und wir haben heute Hightech-Hörgeräte mit einem hohen audiologischen Nutzen und sie sind kosmetisch sehr attraktiv. Damit ist dieses Stigma, Schwierigkeit, Hörgeräte im Wesentlichen abgebaut. Und deshalb können wir jetzt unsere Zielgruppe erreichen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir erreichen auch Wachstum.
Wer ist denn Ihre Zielgruppe konkret? Sind das Menschen, die ab einem gewissen Alter schwerhörig werden oder geht das heute schon früher los?
Das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt Kinder oder Babys, die von Geburt an schwerhörig sind oder sogar gehörlos. Dann stellt sich ja die Frage der Cochlea-Implants. Es sind Jugendliche, es ist das Mittelalter, das kann medikamentöse Behandlungsprobleme sein, es kann Veränderungen sonstiger Art sein, die im Ergebnis dann zu einer Schwörigkeit führen. Das sind aber zum Glück eher der geringe Anteil. Der wesentliche Anteil, das ist richtig, das ist die sogenannte Altersschwörigkeit.
Sind die Menschen denn heute irgendwie weniger sensibel, was ihre Ohren angeht? Weil nein, die Welt ist ja auch lauter geworden und gehen sie damit nicht adäquat um?
Nein, sie sind bewusster geworden. Also ich glaube, dass das Gesundheitsbewusstsein insgesamt sich verändert hat und das betrifft natürlich auch die Ohren. Darüber hinaus, ja, das Umfeld von Schwörigen reagiert ja in der Regel doch sensibel. Man hat keine Lust, jeden Satz dreimal zu wiederholen, sondern sagt dann, pass auf, jetzt muss irgendetwas passieren.
Sie sind ja weltweit aktiv und unterwegs. Und kann man denn sagen, es gibt andere Länder, da ist es noch intensiver, was Hörschädigungen angeht? Oder hält sich das so die Waage?
Nein, also ich sag mal, zum Glück, die Ohren sind weltweit gleich. Belastungen sind unterschiedlich. Also sprich Lärmschwierigkeit oder ähnliche Prozesse. Nein, das ist weltweit plus minus vergleichbar.
Hallo, hören Sie mich? Wenn ja, dann ist's gut. Wenn nicht, dann gehören Sie eventuell zu den rund 15 Millionen Menschen hierzulande, die Hörprobleme haben. Die Ursachen sind vielfältig. Eine der wichtigsten ist jedoch das Altern. Es ist medizinisch erwiesen, dass die Hörfähigkeit mit den Jahren abnimmt. Ab 40 jedes Jahrzehnt um rund 20%. Darüber hinaus kommen aber leider auch Kinder taub oder auch schwerhörig zur Welt. Und es gibt bei ca. 3 Millionen Personen in Deutschland den umgekehrten Fall. Sie hören, was sie gar nicht hören wollen, weil sie an einem Tinnitus leiden. Das kann ich leider aus eigener Erfahrung bestätigen. 2003 haben sich Wissenschaftler, Techniker, Mediziner und Unternehmer aus Oldenburg und Hannover zusammengeschlossen und diesen Erkrankungen jetzt den Kampf angesagt. Die Vereinigung trägt den vielsagenden Namen Auditory Valley, zu Deutsch also Gehörtal. Sie hat es mit der Forschung binnen kürzester Zeit zu Weltruhm gebracht. Professor Dr. Birger Kollmeier von der Uni Oldenburg leitet das Projekt und ist zugeschaltet aus einem Studio der Universität. Ich tippe mal, Sie sind vermutlich niemand, dem schnell Hören und Sehen vergeht, oder?
Natürlich hat man im Laufe des Lebens schon einiges gesehen und gehört und so schnell vergeht mir das Hören und das Sehen nicht. Allerdings ist die Frage immer interessant, ob das Sehen oder das Hören das Wichtigere von beiden ist. Wenn man eine zugegebenermaßen unrealistische oder grausame Alternative hätte, ob man lieber taub oder blind geboren werden würde, dann sagt man oft spontan, blind zu sein ist schlimmer als taub. Aber eigentlich ist das falsch, denn die alten Griechen wussten es bereits und Kant hat es mal treffend formuliert: Wer nichts sieht, verliert den Kontakt zu den Dingen, aber wer nichts hört, verliert den Kontakt zu den Menschen. Und taubgeborene Kinder sind wesentlich schlimmer dran als blindgeborene Kinder. Sie können eben nicht die Sprache und die Beziehungen zu anderen Menschen durch sprachliche Kommunikation so entwickeln wie normal Hörende. Und daher ist das Hören eine sehr oft unterschätzte Eigenschaft in unserer Gesellschaft.
Das Auditory Valley erstreckt sich ja, wenn ich das so richtig verstanden habe, durch die norddeutsche Tiefebene von Oldenburg bis zur Region Hannover. Wie sieht da denn die Zusammenarbeit aus? Wird da tatsächlich gemeinsam geforscht, ohne jegliche Eitelkeiten?
Die Zusammenarbeit im Auditory Valley passiert sehr gut und prätentiös. Wir treffen uns ja regelmäßig bei verschiedenen Veranstaltungen des Auditory Valley Netzwerks und wir achten darauf, dass jeder, der Teilnehmer auch nach außen sichtbar ist und wenn Anfragen von außen kommen, dass die dann auch an diejenige Institution weitergeleitet werden, die dort jeweils am kompetentesten ist. Eitelkeiten bei der Zusammenarbeit kennen wir eigentlich nicht. In Norddeutschland ist man da vielleicht ein bisschen gelassener und weniger hierarchisch zugange, als es vielleicht in manchen süddeutschen Universitäten und Ländern der Fall ist. Die Nachbarschaft zu Holland und das ganz einfache Du prägt hier eben auch die Leute und die Zusammenarbeit.
In Ihrem Haus wird daran gearbeitet, die Richtmikrofone von Hörgeräten per Gedanken zu steuern, habe ich gelesen. Wie weit ist die Forschung in diesem Bereich?
Das Problem bei Schwierigkeit ist ja nicht, dass man nichts hört, sondern dass man das, was man hören will, oft nicht klar genug hören kann. Man muss mit einem Hörgerät versuchen, die Umgebung auch klarer zu machen und möglichst das zu verstärken, was der Mensch hören will und die unerwünschten Nebengeräusche unterdrücken. Um diese Entscheidung treffen zu können, was der Mensch hören will und was nicht gehört werden will, versuchen wir mit EEG, also mit Elektroden, zum Beispiel hinter dem Ohr, den Hörwunsch des Hörers zu entschlüsseln. Das Problem bei der Gedankensteuerung von Hörgeräten ist allerdings, dass die Geschwindigkeit, mit der man den Hörwunsch ziffern kann und damit sagen kann, wohin das Hörgerät denn jetzt seine Aufmerksamkeit lenken muss, dass diese Geschwindigkeit noch sehr begrenzt ist. Deshalb werden wir in absehbarer Zeit nicht per EEG Hörgeräte steuern können, sondern wir werden andere Größen nutzen, zum Beispiel Blicksteuerung oder Gesten oder eine gewisse Intelligenz im Hörgerät, die aus der Gesamtheit aller Sensoren erkennen kann, was denn jetzt der Wunsch des Hörers ist.
Wenn jetzt jemand von uns Schwierigkeiten mit der akustischen Wahrnehmung hat, kann er sich dann direkt an Sie wenden oder sich vielleicht sogar als Proband zur Verfügung stellen, um der Forschung einen Dienst zu erweisen?
Für unsere Forschungsarbeiten sind wir natürlich immer darauf angewiesen, Hörer, meistens ältere, schwerhörende Hörer zu finden, die uns ihr Ohr leihen, weil wir eben selber nicht in die Hörsysteme hineinhören können mit dem Ohr, wie es ein Schwerhörender wahrnimmt. Und deshalb sind wir sehr angewiesen und sehr dankbar dafür, dass uns mehrere tausend schwerhörende Versuchspersonen aus der Region hier tatkräftig unterstützen.
Bei der Altersschwerhörigkeit helfen oft Hörgeräte, die mittlerweile so klein sind, dass sie im oder hinterm Ohr versteckt werden können und somit nicht mehr sichtbar sind. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Und das ist eben Technologie made in Niedersachsen. Unser Land ist also ganz weit vorn, wenn es um das menschliche Gehör geht. Und das eigentlich schon seit 3 Jahrzehnten. Denn was wie ein Wunder klingt, wird in der Medizinischen Hochschule Hannover seit den 1980er Jahren tagtäglich praktiziert. Taube können plötzlich wieder hören. Möglich wird dies durch ein Cochlea-Implant. Experte für diese Methode ist Professor Dr. Thomas Lenartz. Was hat Sie bewogen, HNO-Arzt zu werden?
Ja, das Hören ist ein Sinn, der zunächst mal unsichtbar ist. Er nimmt irgendwas wahr, was wir so gar nicht irgendwie fassen können. Und mich hat es interessiert im Studium deswegen, weil dieses Hörorgan einfach so unglaublich empfindlich ist und so ganz raffiniert im Aufbau, in der Funktion sich darstellt. Und dann war es so, dass ich auch gesehen habe, dass dieses Fach HNO an sich sehr interessant ist, weil es eben auch Menschen helfen kann, die ein Hörproblem haben. Also man kann Schwierigkeit in dem Sinne entweder beseitigen oder die Auswirkungen vermindern.
Warum achten wir eigentlich so wenig auf unser Gehör?
Also ich glaube, was wir nicht mehr bewusst suchen, ist Ruhe, ne, oder Stille. Also wo gibt es eigentlich Stille? Ja? Weil natürlich die moderne Welt, das moderne Leben letztendlich von dieser Unruhe gekennzeichnet ist. Und dementsprechend ist ja auch der Lärmteppich, dem wir ausgesetzt sind, permanent. Ja, wir nehmen es gar nicht mehr so richtig wahr, aber wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist es ja so. Und das hat sicherlich zugenommen. Jetzt einfach mal sagen, okay, wie empfindlich ist eigentlich mein Ohr? Gelingt ja nur, wenn ich mich tatsächlich mal einer Stille aussetze. Das mag was auch Bedrohliches an sich haben, gerade weil es mit diesem rastlosen, unruhigen Leben so gar nicht vereinbar ist. Stille gibt es einige Orte, wo das der Fall ist. Es sind die Wüsten, es sind irgendwelche Höhlen und es sind Kirchen. Und das sind Orte, wo wir sozusagen einmal in uns auch hineinhören können, ne? Was ja sonst so gar nicht geht.
Wo suchen Sie persönlich Schutz vor Lärm?
Ja, Wüste ist ein sehr beliebter Ort, also den ich gerne aufsuche, weil es so elementar ist, auch aus anderen Dingen noch, vom Auge her, von den Elementen, die man sieht, aber auch gerade wegen der Stille. Und sonst ist es die Kirche, ne? Weil es ein geschützter Raum, der uns abschirmt von dem, was von außen auf uns einstürmt.
Wie verhalten sich andere Kulturen, wenn es um das Hören geht?
Es gibt ja so etwas wie Naturvölker, die halt so etwas praktisch aus ihren Lebensumständen heraus tun. Und wenn man sich das anschaut, wie bei denen das Hörvermögen ist, dann ist es in der Regel auch über das Leben gesehen besser als das, was wir haben. Also das heißt, es scheint dort tatsächlich so etwas wie mehr Schutz zu geben für die Ohren im Vergleich zu dem, was wir haben. Ansonsten hat sich die Erkenntnis nur sehr langsam Bahn gebrochen, dass wir mit dem Ohr möglicherweise pfleglich umgehen sollten, um zu vermeiden, dass wir tatsächlich ein Kommunikationsproblem bekommen, nämlich die Schwierigkeit. Und das ist etwas, was lange braucht, bis das auch gesellschaftliche Akzeptanz findet, ja, dass eben schlecht hören nicht irgendwie sowas ist, was man vernachlässigen kann. Und dass man was tun kann, indem ich das Ohr schütze.
Was passiert eigentlich, wenn wir schwerhörig oder taub sind?
Also wenn Sie schlecht hören, dann haben Sie ja zwei Möglichkeiten. Sie können entweder nachfragen, können sagen, können Sie es nochmal sagen, oder Sie können sich zurückziehen, können sagen, also ich nehme da einfach nicht dran teil, mache das mal so eher etwas unauffällig und meide aber im Wesentlichen die Situation, in denen das passieren könnte. Das sind aber meistens dann Kommunikationssituationen, also Gesellschaften, mehrere Leute kommen zusammen und so weiter. Und das ist dann Rückzug, der natürlich aber im Inneren dazu führt, dass man frustriert ist. Sagt, Mensch, das ist doch ganz blöde, dass ich jetzt da nicht mehr Teil davon bin. Ne?
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute: Hören in Niedersachsen. Es geht also um unsere Ohren. Über den medizinischen Aspekt hinaus hat das Hören und alles, was damit zusammenhängt, für Niedersachsen noch eine weitere Komponente. Es ist eine wirtschaftliche. In Hannover sorgen allein die Cochlea-Implants für rund 2500 Arbeitsplätze, unter anderem beim Deutschen Hörzentrum, das die Nachbehandlung der Patienten übernimmt. Darüber hinaus haben sich viele Unternehmen im Land auf die Produktion von akustischen Gerätschaften spezialisiert. Also Mikrofone, Kopfhörer, Radios und Hörgeräte. Also fast alles, was das Ohr begehrt. Die bekanntesten Vertreter dieser Branche sind wohl die Firmen Kind Hörgeräte in Großburg-Wedel, haben wir schon gehört, und Sennheiser Electronic in der Wedemark mit jeweils rund 2400 Beschäftigten. Hinzu kommen diverse kleinere Unternehmen wie Advanced Bionics oder Auric Hörsysteme. Unterm Strich dürfte die Branche also 10.000 Arbeitsplätze und mehr in Niedersachsen sichern. Besonders viele davon gibt es übrigens in der Landeshauptstadt Hannover. Professor Thomas Lehnertz, noch einmal zu dieser Ballung.
Die Möglichkeiten waren hier in Hannover schon damals gut und vor allem, was dazu kommt, dass über die vielen Jahre es immer Unterstützung gab, das Ganze auszubauen. Also jetzt nicht nur zu vergrößern von der Zahl der Patienten, sondern eben auch darum herum verschiedene Einrichtungen aufzubauen. Das Deutsche Hörzentrum, was ja die Diagnostik und Behandlung aller Arten von Schwierigkeiten integriert, Reha-Zentrum für Kinder, dann Forschungseinrichtungen, die also auch tatsächlich zusammen mit Firmen, also als Technologiepartner, solche technischen Hörhilfen für Betroffene weiterentwickeln. All das zusammen ist eine heute einmalige Konstellation, die es weltweit nicht nochmal gibt.
Unsere Landeshauptstadt Hannover ist also deshalb nicht nur Namensgeber der Region Hannover, sondern auch der Hörregion Hannover. Nach allem, was wir bislang erfahren haben, überrascht das ja nicht. Hier gibt es eben eine unglaubliche Ballung an Know-how. An der Universität wird geforscht, in Firmen wird entwickelt und an der medizinischen Hochschule werden Implantate eingesetzt. Und das alles nah beieinander und mit größtmöglicher Kooperationsbereitschaft. Den Nutzen haben nicht nur Hörgeschädigte, auch der Standort Hannover profitiert davon. Darüber ist sich auch Erwin Jordan im Klaren. Er ist Regionsrat und Mitinitiator der Hörregion. Wie ist die erste Bilanz nach etwa einem Jahr?
Ja, die erste Bilanz fällt durchaus positiv aus. Wobei ich zugeben muss, dass ich am Anfang, als wir die ersten Gespräche darüber geführt haben, ob beim Thema Hören für die Region und für die Akteure in der Region so viel Substanz ist, dass man hier eine Hörregion machen kann, immer etwas unsicher gewesen bin, weil sind viele Akteure hier, auch auf sehr hohem Niveau in den verschiedenen Feldern. Aber ob das dann immer zusammenkommt und daraus mehr entsteht als das Übliche, das ist ja nicht automatisch gegeben. Und wir haben in dem ersten Jahr jetzt gesehen, dass es so ist, dass es also neue Zusammenarbeiten gibt, Kooperationen, die auch einen Wert schaffen. Und insofern sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem ersten Jahr. Man muss Geduld haben. Wir haben uns vorgenommen, 5 Jahre jetzt das auch erstmal zu machen und dann zu bewerten, wo stehen wir da? Haben wir die Ziele erreicht? Und da war das erste Jahr sehr hilfreich.
Beim Hören fangen ja viele erst an nachzudenken, wenn sie das Gefühl haben, es klappt nicht mehr so gut. Sie versuchen das Thema ja eher positiv aufzudrehen und zu sagen, man muss eben rechtzeitig sich mit seinem Sinn Hören beschäftigen. Haben Sie das Gefühl, das kommt bei den Menschen an?
Also ich kann ja nur auf die Erfahrung zurückgreifen, die wir in den Publikumsveranstaltungen gemacht haben. Und da gibt es erstmal eine ganz große Neugierde, sich mit dem Hören auseinanderzusetzen, auch mit Hörgewohnheiten und mehr über den Hörsinn zu erfahren. Also so eine gesunde Neugier bei den Menschen über eine Sache, die man allgemein für selbstverständlich hält. Man hört Tag und Nacht und wie gesagt, wenn man einen Hörschaden hat, dann wird es schwierig, aber ansonsten denkt man eigentlich nicht drüber nach. Und das war eben so, wir haben diese Publikumsveranstaltung gemacht mit 150, 200 Leuten, die da einfach gekommen sind und hochinteressiert waren und auch wiedergekommen sind. Also das sind durchaus positive Erfahrungen.
Was waren das so für Publikumsveranstaltungen? Welche Themeninhalte hatten die konkret?
Naja, zum Beispiel das Hören bei Tieren. Welche Tierarten hören überhaupt und wo sind die Ohren bei den Tieren? Also bei den Insekten sind sie durchaus nicht da, wo sie bei uns sind. Und die letzte Veranstaltung war mit Professor Danzmann, der nochmal vorgestellt hat, dass man heute nicht mehr in den Weltraum hinein sieht mit Teleskopen, wie wir das ja gewohnt sind, sondern zum größten Teil in den Weltraum hört, weil man 95% des Weltraums gar nicht sehen kann, weil es ziemlich dunkel ist. Und diese Art von Hören war natürlich nochmal etwas ganz Besonderes. Und das passt gleich zusammen mit der Bestätigung der von Einstein sozusagen vorhergesagten Gravitationswellen, auch hier in Hannover, auch ein Zeichen, wie viel Kompetenz hier in Hannover zu dem Thema insgesamt da ist.
Was planen Sie für 2017?
Wir haben drei größere Dinge. Einmal ein Bildungsprojekt, was sich mit dem Thema Hören beschäftigt, und ein Gesundheitsprojekt, was wir am entwickeln sind. Bei dem Gesundheitsprojekt geht es um Prävention und drei völlig unterschiedliche Zielgruppen. Einmal kleine Kinder, bei denen rechtzeitig erkennen, wenn Probleme beim Hören da sind, und dann auch intervenieren zu können. Das kann ja manchmal sich zu einem irren Handicap für die Kinder auswachsen, wenn das nicht rechtzeitig festgestellt wird und sie in die Schule kommen und dann vielleicht gar nicht richtig lernen, weil sie nicht gut hören. Und die zweite Gruppe, die wir im Blick haben, sind Leute mit risikohaftem Hörverhalten. Also ich gehörte auch zu der Personengruppe so zwischen 20 und 30 oder auch zwischen 15 und 30, wo man sich zum Beispiel die Musik über Kopfhörer laut reintut und überhaupt kein Gefühl dafür hat, dass das irgendwie ein sensibles Organ ist, was man da am Kopf hat. Und da eben auch zu sensibilisieren dafür, dass man sich ein bisschen in Acht nimmt, damit man nicht mit 50 oder 55 dann Kunde bei den Hörgeräteversorgern ist. Und die dritte Gruppe, das sind eben die Leute, die schleichend in Hörschäden reinkommen. Ich bin selber Hörgeräteträger und es ist ein Standardthema im Bekanntenkreis, dass die Leute mich ansprechen, ach, du hast ein Hörgerät und so, ich müsste auch mal und bei mir und so weiter. Und es gibt irre Schwellen, diesen Weg zu gehen. Schwellen, die man zum Beispiel nicht hat, wenn man eine Brille braucht. Gell? Und ich habe das selber die Erfahrung gemacht, also wenn man dann ein Hörgerät hat nach einer Phase von Schwerhörigkeit, dass man die Welt auch wieder neu entdeckt. Also das sind schon interessante Erfahrungen und da wollen wir eben über ein Präventionsprojekt dafür sorgen, dass die Leute sich rechtzeitig damit auseinandersetzen und diese Schwellenangst ein bisschen überwinden.
Das Thema Hören, die Hörregion Hannover, heute unser Thema bei NDR1 Niedersachsen. Viele unterschiedliche Einrichtungen und Unternehmen treffen sich also in der Hörregion Hannover, wie wir gerade gehört haben. Kuratoriumssprecher ist Dr. Martin Kinkel von Kind Hörgeräte. Wie ist er denn zum Thema Ohren, zum Thema Hören gekommen?
Also im beruflichen Leben, das kann man zurückführen, wie vielleicht bei vielen Leuten im Hören, letztendlich auf die Musik. Also ich habe schon zu Schulzeiten natürlich viel Musik gemacht. Die Physik lag mir irgendwie. Und so kam das dann, dass ich erstmal Physik studiert habe und mich in der Physik halt die Akustik immer mehr interessiert hat als die Atomphysik. Und da ergab es sich eigentlich durch mehrere Zufälle, unter anderem eben eine Band, in der ich war, dass ich letztendlich in der Psychoakustik gelandet bin, also in der Hörforschung quasi, wo man sich mit der Wahrnehmung von Schall beschäftigt. Und so bin ich auch dann an das Thema nicht nur normal und gut hören, sondern auch schwer hören gekommen. Also ich habe schon in meiner Doktorarbeit mit Schwerhörigen zusammengearbeitet und konnte das dann ins Berufsleben sozusagen verlängern.
Sie sagen, Sie haben als Musiker im Grunde die ersten Kontakte gehabt. Wie wichtig war Ihnen denn als Musiker schon Klang? Ging das so, dass Sie gesagt haben, ja, es muss schon gut klingen, oder ging es eigentlich nur so nach dem Motto, Hauptsache ist es hart und rockig oder schrammelig oder wie auch immer?
Ich bin eigentlich von Haus aus vom Hauptinstrument her Schlagzeuger. Auch da geht es darum, dass das Schlagzeug gut gestimmt sein kann. Glaubt man nicht, ist aber so. Aber ich habe immer mal ein bisschen Klavierunterricht gehabt und ähnliche Sachen mehr. Also Klang ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig und ein wichtiges Element von Musik.
Haben Sie auch trotz Ihrer langen Musikerkarriere, die Sie gerade so ein bisschen angesprochen haben, auch noch immer ein gutes Gehör?
Ich will mal sagen, jein. Erstens schlägt natürlich auch bei mir mittlerweile das Alter zu. Also es gibt ja eine Norm zum Beispiel, in der so die Altersabhängigkeit des Hörverlustes beschrieben wird. Und da muss ich gestehen, dass ich da leider genau die Mitte der Statistik treffe und ein altersgemäßes Gehör habe. Das kann man natürlich mittlerweile gut nachmessen. Und ich muss auch gestehen, dass ich, bevor ich halt Hörforscher wurde, doch auch einige Zeit relativ laut Musik gemacht habe und geprobt habe. Und das äußert sich tatsächlich auch in meinem Audiogramm. Das kann ich tatsächlich nachmessen.
War man damals nicht sensibel genug für das, was eigentlich mit dem Gehör vor sich geht, wenn man zu laut hört, wenn man dauernd zu laut hört? Oder ist das eigentlich ein Phänomen, wo man sagt, das haben die Leute nie besonders interessiert? Die haben das einfach wahrgenommen, hören gehört einfach dazu.
Das ist generell das Problem beim Hörsinn, dass wir wirklich davon ausgehen, dass das so ein Sinn ist, der irgendwie immer da ist. Der wird in der Regel als selbstverständlich angenommen. Also eigentlich auch der Sinn, um den wir uns eben insgesamt am wenigsten Gedanken machen. Der wird irgendwie immer vorausgesetzt. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass halt die wenigsten Leute, selbst im professionellen Umfeld, muss man sogar sagen, eben zum Beispiel regelmäßige Hörtests machen. Während man ja sonst viel Gesundheitsvorsorge macht und es ja üblich ist, ab einem gewissen Alter, sagen wir mal, Krebsvorsorge oder so allgemeine Check-ups zu machen, ist in all diesen Sachen in der Regel kein Hörtest dabei. Das heißt, das Hören ist eigentlich ein Sinn, um den man sich eben nie kümmert. Und irgendwie macht man sich nie Gedanken, dass es ja gleichzeitig für die zwischenmenschliche Kommunikation und eben das Sprachverstehen der wichtigste Sinn ist.
Was macht das mit Menschen, wenn die schwerhörig werden und möglicherweise ja irgendwann sogar taub?
Ja, also erstmal, klar, Schwerhörigkeit ist ja keine, ich sag mal, Krankheit wie ein gebrochener Arm oder eine Grippe, sondern das ist ja mehr so eine allgemeine Beschreibung der Tatsache, dass halt die Hörfunktion wie auch immer nachlässt. Da gibt es verschiedene Ausprägungen, verschiedene Formen. Und natürlich ist das kein Schalter, dass man morgens aufwacht und ist auf einmal schwerhörig, sondern es ist eben ein schleichender Prozess. Und es tut nicht weh, man sieht es nicht von außen. Und es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten, auch die Frühanzeichen zu ignorieren. Also es ist zum Beispiel so, wenn man merkt, im Fernsehen beschweren sich viele ältere Leute, dass diese jungen Schauspieler schlecht ausgebildet wären und die Nachrichtensprecher immer so nuscheln würden. Wo man natürlich sagt, das ist ja totaler Quatsch, die sind ja heute genauso ausgebildet wie früher. Und das könnten Anzeichen sein, weil man es halt selber nicht mehr so gut versteht. Oder eben die Jugend, die Enkel sind halt schlecht erzogen und reden immer undeutlich mit Opa. Das stimmt natürlich gar nicht. Ne? Mhm. So, also das heißt, in der Regel ordnet man die Probleme äußeren Phänomenen zu und kommt, selbst wenn man Probleme hat, eben gar nicht auf die Idee, dass das mit dem eigenen Hören zu tun ist. Und dann ziehen sich halt viele Leute aufgrund dieser Probleme zurück. Also wenn ich, sagen wir mal, in störgeräuscherfüllten Umgebungen wie Kneipe oder eben Geburtstagspartys, was auch immer, nicht mehr so gut Sprache verstehe, sagen dann viele Leute eher so, ach, ich war jetzt so lange in der Kneipe und nach 20 Jahren Kegeln ist auch genug. Und man bezieht es also gar nicht auf die Ohren, sondern man bezieht es eher darauf, dass man sagt, ach, ich habe das lang genug gemacht und ach, immer diese vielen Termine und zu Hause ist es auch schön und im Fernsehen gibt es ein interessantes Programm. Und so ziehen sich viele Leute eben zurück und verzichten auf ganz viel Lebensqualität und kommen irgendwie gar nicht auf die Idee, mal einfach diese Ohren untersuchen zu lassen, weil sie es gar nicht mit den Ohren wirklich verbinden, bis man eigentlich ein relativ großes Problem schon hat.
Werden diese Menschen, dadurch, dass sie eben an der Kommunikation nicht mehr teilnehmen können, dann relativ schnell isoliert und möglicherweise sogar einsam, wenn sie sich eben nicht rechtzeitig helfen lassen oder bereit sind, sich helfen zu lassen?
Ja, klar, das ist natürlich die direkte Folge. Wenn halt die menschliche Kommunikation nicht mehr gut funktioniert und in der Folge natürlich auch nicht mehr so viel Spaß macht, ziehen sich wirklich Leute zurück. Und das trägt natürlich zu einer Isolation, Vereinsamung bei. Also das ist auch gut bekannt. Es wird ja immer wieder diskutiert, ob es dort einen Zusammenhang gibt zwischen Demenz und Hören und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es so einen direkten kausalen Zusammenhang gibt. Das ist bestimmt zu einfach gedacht, wenn man sagt, Schwerhörigkeit macht einen dement. Aber man kann sich vorstellen, dass Demenz natürlich viel damit zu tun hat, wie aktiv man im Leben ist und wie viel man sozusagen das Gehirn eben auch benutzt. Und das ist natürlich klar, dass Schlechthören, wenn es dazu führt, dass man sich zurückzieht und eben einsamer wird, dass man halt weniger Aktivitäten macht und natürlich auch weniger aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Und das trägt mit Sicherheit halt auch zu solchen Alterseffekten halt bei.
Jetzt aber mal zum schönsten Aspekt des Hörens, zur Musik. Der kann man natürlich zu Hause lauschen oder im Auto, aber Hand aufs Herz, es geht doch nichts über live vorgetragene und miterlebte Konzerte. Und da spielt die Musik nun wirklich oft genug in Hannover, egal ob im Jazzclub, dem Stadion oder auf der Straße, wie etwa beim Marsala-Festival. Das hat auch die UNESCO eingesehen und der Stadt im Dezember 2014 den internationalen Titel City of Music verliehen. Schul- und Kulturdezernentin Marlies Drewermann hatte es seinerzeit auf den Punkt gebracht und gesagt, Hannover ist in der Weltliga der Musikstädte angekommen. Hannover ist Musik, auch auf internationaler Ebene. Die Idee, sich um den Titel zu bewerben, hatte Kai Schirmeier bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hannover Impuls, zuständig für das Kreativnetzwerk. Was bedeutet dieser Titel? Was sagt er?
Die UNESCO hat vor einigen Jahren das Creative Cities Netzwerk ins Leben gerufen. Darin bietet sie Städten aus aller Welt die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, rund um das breite Themenfeld Kultur und Kreativwirtschaft. Es gibt verschiedene Cluster, wie es da genannt wird, von Design bis Literatur und eben auch Musik.
Und dann sind Sie Partner geworden in der Hörregion, aber vielleicht können Sie erst mal sagen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, Hannover als Stadt in diesem Umfeld zu positionieren.
Ja, wir haben schon, ich glaube 2010 war es, so eine erste Erhebung gemacht und dabei festgestellt, dass Hannover als Musikstandort völlig unterschätzt wird. Wir haben hier ganz, ganz viel zu bieten. Wir haben tolle Ausbildungsmöglichkeiten, wir haben tolle wirtschaftliche Strahlkraft hier und wir haben natürlich auch überragende Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten. Und unter anderem haben wir damals festgestellt, dass wir auch über den höchsten, Achtung, Lokalisationskoeffizienten verfügen.
Fehlerfrei gesprochen.
Der besagt nämlich, dass Hannover am meisten Beschäftigte auf 1000 Beschäftigte gerechnet in der Musikwirtschaft hat, von den 20 größten Städten aus Deutschland, die dort untersucht wurden.
Wenn hier so viele Leute in der Musikwirtschaft arbeiten, könnte ich mir vorstellen, dass es auch vielen in den Ohren nicht so richtig gut geht, wenn die dauernd Musik um sich herum haben. Wie sensibilisiert sich denn die Szene untereinander, dass sie sozusagen aufmerksam, trotz dieser vielen musikalischen Delikatessen, mit den Ohren umgeht?
Ich glaube eher, dass die hier ein ganz geschultes Gehör haben und deswegen genau richtig und gut zuhören können. Und das ist auch etwas, was wir das Zuhören, was wir den Leuten wieder näher bringen wollten. Nämlich erstmal sich kennenzulernen, sich gegenseitig zuzuhören, sich dadurch zu vernetzen und gemeinsame Aktivitäten zu starten.
Also wirkt dieser Titel, diese Auszeichnung UNESCO City of Music eher nach innen oder hat das auch eine Darstellung nach außen, dass also sozusagen auch europaweit die Stadt Hannover in einem anderen Blickwinkel erscheint?
Tatsächlich beides. Innen kommen Projekte zustande, wie zum Beispiel Digital Sounds, ein neues Konferenz- und Konzertformat, was jetzt auch gerade auf der CeBIT nochmal zustande gekommen ist. Nach außen hat der Titel, wenn man es so bezeichnen kann, tatsächlich unter Marketing-Gesichtspunkten gute Auswirkungen.
Gute Auswirkungen drückt sich wodurch aus?
Dass Hannover stärker wahrgenommen wird als kreativer und liebenswerter Standort. Das merken wir also immer wieder, wenn man dieses Fund spielt. Kommt wie, was ihr, Hannover ist das und wenn man dann, dadurch kommt man ins Gespräch, damit kann man das erklären und damit macht man den Standort attraktiver und kann ihn besser positionieren.
Und welche Rolle spielt Ihr Netzwerk jetzt innerhalb der Hörregion Hannover? Sind Sie sozusagen der Part, der das Kulturelle abdeckt?
Nein, wir sind eher der, der das Musikwirtschaftliche dabei abdeckt. Das Kulturelle kommt über das Kulturbüro und über die Region, die ja selber auch sehr viel oder sehr engagiert ist im breiten Themenspektrum Kultur. Wir versuchen dort Musikerinnen, Musiker und die produzierenden Gewerbe aus der Musikwirtschaft zur Geltung zu bringen.
Welche Aktionen planen Sie für 2017?
Wir werden gemeinsam mit der Stadt Hannover und mit der Region Hannover das Themenfeld Digital Sounds weiter ausbauen. Es wird dazu voraussichtlich wieder eine Konferenz geben. Ansonsten ja, werden wir ein paar Veranstaltungen, Formate dazu entwickeln, die alle das Ziel haben, diesen Titel mit Leben zu füllen und hier die Branche stärker zur Geltung zu bringen.
Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Zukunft des Hörens aus? Wir haben jetzt viel über die Gegenwart gesprochen, Vergangenheit. Wie sieht die Zukunft aus?
Ein ganz großer Trend. Ich meine, wir hatten gerade die CeBIT, wo das Thema Virtual Reality und 3D-Sound eine große Rolle spielte. Und ja, eine führende Rolle bei dieser Entwicklung spielt Sennheiser hier direkt vor unserer Tür. Die haben da einen ganz neuen Geschäftszweig rausgegründet. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel passieren wird, weil jetzt eben ja sich immer mehr herausstellt, 3D bedeutet nicht nur 3D sehen, sondern der Sound dazu muss auch der entsprechende sein, damit dieses Gefühl also richtig zustande kommt.
Hannovers Musiker sind übrigens so sehr begeistert von diesem Titel City of Music, dass sie gemeinsam einen Song für die Stadt eingespielt haben. Welcome Home, der Song für Hannover.
Wow. This is my hometown, baby. This is my home. This is my hometown, baby. A part of my own. Charming like Julia, silent like Lisa. Here's where my friends are. My hometown, a part of my life.
Ich hoffe, wir haben Sie heute für einen vorsichtigen Umgang mit Ihren Ohren sensibilisieren können. Unser Thema heute: Hören in Niedersachsen. Am Mikrofon war Andreas Kuhnt. Bei uns hören Sie um 20 Uhr die Nachrichten. Schönen Abend.